Ergriffenheit. Also soweit ein kleiner Ausschnitt aus Theodor W. Adornos Jargon der Eigentlichkeit. Wir kommen jetzt zum heutigen zweiten Repräsentanten dieser Handlanger und vorher Förderer der Nazi-Ideen und der jungkonservativen Ideen in der Weimarer Republik. Carl Schmitt, von einem seiner Schüler, einem Jude, dem Herrn Gurian, aus dem Exil heraus, der 33 dann eben geflohen ist, als Kronjurist des Dritten Reiches gekennzeichnet. Ich lese mal vor aus dem Magazin Cicero, eigentlich eher konservativ, das aber doch ein paar deutliche Worte in einer Besprechung eines Buches findet. Man muss Carl Schmitt nicht dämonisieren, er ist ein Dämon im doppelten Sinne. Das griechische Wort Daimonon bedeutet auch Genie und Schmitt betrat die Bühne der Publizistik als glänzender Jurist, klarsichtiger Zeitdiagnostiker und schneidiger Stilist. Seine schillernden Formulierungen machten einen rechtswissenschaftlichen Zweig wie die Verfassungslehre über die akademische Welt hinaus populär. Vor allem aber war Carl Schmitt dämonisch als Karrierist, Ideologe und Antisemit. Schon während der Weimarer Republik nahm er Strukturen totalitärer Herrschaft theoretisch vorweg. Er rechtfertigte die Machtübernahme der Nationalsozialisten, wollte das deutsche Recht vom jüdischen Geist reinigen. Als Hitler 1934 führende SA-Männer um Ernst Röhm ermorden ließ, fand er die Worte: Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Dass im Feld des Politischen zwischen Freund und Feind unterschieden werde, dass souverän sei, wer über den Ausnahmezustand entscheide, dass man in neueren Kriegen auf irreguläre Kämpfer stoße, mit denen ein Friedensschluss nicht mehr möglich sei, diese und andere Versatzstücke aus dem Baukasten des Rechtsdenkers werden von Politikern wie Kommentatoren des War Against Terror benutzt. Heute natürlich auch von Politikern und Denkern der sogenannten neuen Rechten, die sich jetzt gerade im Bundestag mit der AfD auch tummelt. Carl Schmitt, das politische Gespenst, lässt sich nicht verscheuchen. Es gab, um auch wie bei Heidegger den Einfluss von Carl Schmitt nochmal deutlich zu machen, ganz viele seiner Schüler, die wichtige Positionen dann in der Bundesrepublik hatten, während er sozusagen keinen Lehrstuhl mehr bekam, aber doch noch seine Bezahlung bekam und in Plettenberg im Sauerland wohnte, wo er 1888, ein Jahr vor Heidegger, geboren wurde und dann mit 97, erst 1985 starb. So lange wirkte er dann auch noch, oder fast so lange. Und ein Teil seiner Schüler, Rüdiger Altmann, RCDS-Mitgründer, Ringchristlich-Demokratische Studenten, Leiter der CDU-Akademie Eichholz, Berater von Ludwig Erhard, Geschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelstages, also in den 50er, 60er bis in die 70er Jahre hinein, in der bundesrepublikanischen Politik sehr einflussreich. Es gab den Hans-Joachim Arndt in der nordrhein-westfälischen FDP, eine wichtige Rolle gespielt, der dann mit Die Besiegten von 1945 eines dieser klassischen Bücher geschrieben hat, wie die Deutschen dann so völlig ungerecht unterdrückt und quasi der Auslöschung nahegebracht werden. Ernst Wolfgang Böckenförde, einer der bekanntesten Juristen dann, ein von manchen als Einstein des Staatsrechts bezeichnet, 1971 bis 76 war er Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestages zur Verfassungsreform, 1983 bis 96 dann Bundesverfassungsrichter. Es gab den Reinhard Koselleck, ein einflussreicher Historiker, der über die zerstörte Staatlichkeit sinnierte, den Bürgerkrieg durch den Aufstand der Zwischengewalten, also derjenigen, die nicht oben waren, ausgelöst sah 1789 in Frankreich und dann die weiteren Jahrhunderte. Und es gab insbesondere den Ernst Forsthoff, auch einen Juristen, der 1933 schon mit der Schrift »Der totale Staat« die Führergewalt verherrlichte und forderte, die Juden unschädlich zu machen, war dann einer der bekanntesten, bedeutendsten und benutztesten Kommentatoren des Grundgesetzes. 1952 dann bekam er einen Lehrstuhl in Heidelberg. Und wie aus dem Briefwechsel mit Carl Schmitt hervorgeht, lag er ihm geradezu zu Füßen. Also soweit zur Bedeutung von Carl Schmitt. Ich zitiere dazu nochmal vor der nächsten Musik, da müssen wir noch ein bisschen Text doch jetzt durchhalten, mal aus dem Buch von Frank Deppe, Politisches Denken zwischen den Weltkriegen, der sich in einem Kapitel natürlich auch mit Carl Schmitt beschäftigt, durchaus lesenswert, sehr sachlich klar dargestellt, mal aus einer Fußnote dort, wo er wiederum den Jürgen Habermas zitiert, und zwar aus der Zeit vom 3. Dezember 1993. Seit dem Tode von Carl Schmitt im Jahr 1985 häufen sich die Publikationen zu Werk und Leben dieses einflussreichen Denkers. Neben den nationalistischen Aktualisierungen der gesinnungstreuen Schüler, die üblichen Spezialstudien der Wissenschaftler, auch biedere, um Objektivität bemühte Biografien. Vorbereitet durch die postmoderne Rezeption der 80er Jahre hat Carl Schmitt seit 1989 erst recht Konjunktur. Nachholbedarf im Osten, freie Bahn im Westen, für die Einstiegsdroge in den Traum vom starken Staat und von der homogenen Nation. Die Nouvelle Droite, also in Frankreich, wusste es schon länger mit Carl Schmitt, lässt sich den Themen innere Sicherheit, Überfremdung oder Durchrassung ein gewisser intellektueller Glanz verleihen. In den Büchern der revisionistischen Zeithistoriker, die bei Ullstein vom Fließband gehen, spiegelt sich die Virulenz von Carl Schmitts und Martin Heideggers Zeitdeutungen. Auch jener aparten Mischung von Schmitt und Heidegger, aus denen die Geschichtsphilosophie Ernst Noltes ihre Inspiration zieht. Beide, der Staatsrechtler und der Philosoph, die schon in der Weimarer Zeit eine verdiente Reputation erworben haben, gehören unter Aspekten der Wirkungsgeschichte zusammen. Obwohl sie durch ihre spektakuläre Parteinahme für die Nazis diskreditiert waren, nicht für alle, und obwohl sie ihre produktive Phase 1949 hinter sich hatten, haben Schmitt und Heidegger auf das politische und geistige Milieu der Bundesrepublik einen intellektuellen Einfluss ausgeübt, für den es keine vergleichbaren Beispiele gibt. Bei allen Unterschieden in Denkungsart, akademischer Herkunft, Interesse und Arbeitsgebiet drängen sich auch sonst Parallelen auf. Was beide Geister verbindet, ist die frühe modernitätskritische Prägung durchs katholische Milieu, eine Heirat, durch die sie sich so oder so von der Kirche entfernt haben, der trotzige Provinzialismus und eine gewisse Unsicherheit gegenüber allem Urbanen, das aus der Etappe mitvollzogene Generationserlebnis des Ersten Weltkrieges und der Versailles-Komplex. Dazu der existenzialistische Aufbruch von Goethe zu Hölderlin, überhaupt die Wendung gegen den Humanismus, eine lateinisch-katholische bzw. griechisch-neuheidnische Kritik an der Aufklärungstradition, sei es im Zeichen von Donoso Cortes, spanischer Faschist, oder Nietzsche, die geisteselitäre Abneigung gegen Parteienstaat, Demokratie, Öffentlichkeit, Diskussion, die Verachtung alles Egalitären, die geradezu panische Furcht vor Emanzipation und die Suche nach intakter geistiger Autorität und dann natürlich der Führer, der ihnen zum gemeinsamen Schicksal wurde. Ja, soweit Habermas. Jetzt dazu nochmal eine Musik.